Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lebt fort und es wird.
Signiert haben will oder einfach Fragen stellen will, dann Sven Hannes, wir sind noch hier an dem Tisch. Okay, vielen Dank.
Danke.
Ja, herzlich willkommen. Das ist jetzt ein harter Übergang von der Atombombe zu einem etwas satirisch angehauchten Buch. Es spielt in den 80er Jahren in einer Kreisstadt namens Burg. Da bin ich aufgewachsen. Wer von Ihnen aus dem Osten stammt, kennt das sicherlich. Das war die Stadt des Knäckebrots. 42 Meter über dem Meeresspiegel, flaches Land, soweit das Auge reicht. Und ich wollte eigentlich nie ein Buch über den Osten, über die DDR schreiben, weil ich finde, es ist eigentlich alles olle Kamelle. Da passierte aber Folgendes. Ich hatte einen Albtraum und in diesem Albtraum, da war ich ein Metzger und ich stank ganz furchtbar nach Hund, Katze, Pferd und Schwein und dachte, da müsse man etwas dagegen tun. Deshalb habe ich mir in diesem Albtraum ein Badewasser eingelassen mit Lavendel-Schaumbad. Sie werden sicherlich wissen, Lavendel vertreibt nicht nur Motten, sondern auch schlechte Gerüche. Und da lag ich so in diesem Lavendel-Schaumbad, döste vor mich hin und plötzlich stieg zwischen meinen Beinen ein Piratenschiff auf. Und ich dachte, mein Gott, das kann nur die Jack Pearl sein. Nee, wie hieß sie? Jack Sparrow ist der, und wie hieß das Schiff? Black Pearl, genau, nicht, genau, danke. Die Black Pearl sein, also das Schiff der Untoten, und spürte dann so einen stechenden Schmerz in meiner Unterlippe. Und Piraten riefen immer, hauruck, hauruck. Und irgendwann war meine Unterlippe, sah dem Beuteschnabel eines Pelikans verblüffend ähnlich. Die wurde also immer länger und dann sah ich, wie auf dem Tau so ein kleiner Mann mit einer panzerglasdicken Brille auf mich zukam. Und als er unter meiner Nasenspitze stand, rief er den geschichtsträchtigen Satz, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Und ich dachte, ach du Scheiße, Erich Honecker in meiner Badewanne, was machst du denn hier? Ich wollte mit diesem Untoten eigentlich nichts zu tun haben, weil als ich in meiner Sturm- und Rang-Phase war, da hätte ich ganz gerne meine Französin oder eine Italienerin oder eine Spanierin geküsst. Sie wissen es, das war damals nicht möglich, weil man nicht reisen durfte. Und Erich Honecker konnte offenbar Gedanken lesen und ich habe ihn dann sozusagen gefragt, was machst du denn quasi hier? Und er sagte, naja, ich ankere tief in deiner Seele. Ich habe gesagt, das ist ja ein schöner Mist, was kann ich dagegen tun? Na, ganz einfach, du musst einfach nur über deine Kindheit und Jugend in der DDR schreiben. Und ich wollte ihm noch darauf hinweisen, dass ich mein schriftstellerisches Talent vermutlich in Grenzen halten würde. Er klingelte dann aber der Wecker. Und ich habe diesen Albtraum trotzdem als Motivationsspritze genommen und habe mich noch am gleichen Abend rangesetzt und habe angefangen, dieses Buch zu schreiben. Das sind 48 Kurzgeschichten, alle ein bisschen satirisch angehaucht. Und ich dachte mir, Sie haben gerade ein ganz ernstes Thema gehört, deshalb fangen wir mit einem ganz schönen Thema an. Der liebe kleine Jesus ist ja, glaube ich, unbefleckt in Nazareth gezeugt worden und in Bethlehem geboren worden. Ich selbst bin in Burg bei Magdeburg geboren. Das Ganze war nicht ganz so unbefleckt. Und ich würde Ihnen ganz gerne mal diese Geburtsgeschichte vorlesen, die heißt Der endlose Winter. Ein gebrochenes Bein schützt nicht vor Schwangerschaft. Diese Erfahrung haben meine Eltern im vorigen Jahrhundert gemacht. Damals, im Jahr 1969, feierte ihr kleines Land, die DDR, ein großes Fest. 20 Jahre waren seit der Gründung des Arbeiter- und Bauernstaates vergangen. Für den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht und sein Zentralkomitee ergab sich daraus die Verpflichtung, ein buntes Jubiläumsprogramm für die Werktätigen vorzubereiten. Sie organisierten Festreden, Militärparaden und kollektive Massenbesäufnisse. Meine Eltern beteiligten sich an den Feierlichkeiten auf ihre Weise. Sie füllten einen Tippschein aus, weil sie glaubten, dass man gegen die Diktatur des Proletariats am ehesten im Lotto gewinnen könne. Die Sonderziehung zum Republikgeburtstag hieß Toto Trümpfe zum Fest. Auf der Gewinnliste standen jede Menge attraktiver Preise, darunter 10 Pkw Wartburg, 100 Pkw Trabant, 550 Luxusschiffsreisen mit der Völkerfreundschaft und 500 Sachgewinne im Wert von je 4.000 Mark. Meine Eltern gewannen einen der Sachpreise, einen Kohler 20, den ersten Farbfernseher der DDR mit Holzgehäuse. Die Fernsehgerätehersteller des VEB RFT Stassfurt hatten diese neueste Errungenschaft des Sozialismus in weniger als 5 Jahren zur Marktreife gebracht. So ein Apparat kostete 3.740 Mark. Das war etwa das Vierfache von dem, was meine Eltern im Monat verdienten. Mein Vater baute Getränkemaschinen, meine Mutter besamte Kühe. In ihrer Kosmonautengasse waren sie nun die Ersten, die einen Farbfernseher besaßen. Das musste gefeiert werden. Sie luden alle Nachbarn, Verwandten und Kollegen zu sich nach Hause ein, um mit ihnen am 7. Oktober 1969 fernzusehen. Die einzige Sendung, die an diesem Tag live und in Farbe übertragen wurde, war der Festakt zum 20. Jahrestag der DDR. Mein Vater trat mit stolz geschwellter Brust vor das geladene Kollektiv und schaltete den Kohler 20 ein. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzten rote, grüne und blaue Phosphorpunkte auf, dann platzte die russische Bildröhre und der Farbfernseher war kaputt. Meinen Eltern und ihren Gästen blieb nichts anderes übrig, als sich mit Kristallwodka, dem berühmt-berüchtigten blauen Würger, zu betrinken. 2 Monate später lag das Land unter einer dicken Schneedecke. Aus der befreundeten Sowjetunion war sibirische Kälte herübergezogen, die für Temperaturen unter minus 20 Grad sorgte. Für die real existierenden Funktionäre, Arbeiter und Bauern ergaben sich daraus einige Probleme. Zum Beispiel sprangen ihre flinken Trabis nicht an, auch die sonst so robusten Busse und Bahnen kamen nicht vom Fleck. Die Menschen froren in ihren Wohnungen und machten die Kumpel in den Braunkohletagebauen dafür verantwortlich. Die armen Kerle schufteten rund um die Uhr und schafften es trotzdem nicht, den Bedarf der Bevölkerung an Kohle zu decken. Das bekamen im endlosen Winter 1964 auch meine Eltern zu spüren, die in einem kleinen Haus mit Plumpsklo auf dem Hof wohnten. In der ersten Dezemberwoche waren ihnen die fossilen Brennstoffe ausgegangen. Mutter fürchtete bereits den Kältetod, während Vater mutig zur Tat schritt. Er warf sich einen Jutesack über die Schulter und machte sich auf die Suche nach den letzten Kohlevorräten des Winters. Auf allen Kohleplätzen, die er aufsuchte, lag aber nur noch schmutziger Schnee. In seiner Verzweiflung versuchte er, die Kohlenmänner zu bestechen, aber die schüttelten nur den Kopf. Zisch ab, Genosse, maulten sie, Kohle ist aus. Daraufhin kehrte mein Vater in die scharfe Ecke ein, so hieß seine Lieblingskneipe. Dort bekämpfte er seinen Frust mit Bier und Schnaps. Anschließend torkelte er nach Hause. Dabei kreierte er einen Spruch, der sich schon bald großer Beliebtheit in der DDR erfreute. Er rief, keine Kartoffeln im Keller, keine Kohlen im Sack, es lebe der 20. Jahrestag. Für diese defätistische Dichtkunst wurde mein Vater auf der Stelle bestraft. Er rutschte auf einer Schneewehe aus und brach sich das linke Bein. Nach einer Woche holte ihn meine Mutter aus dem Krankenhaus ab und schob ihn in einem Bollerwagen nach Hause. Sein schneeweißes Gipsbein ragte zum Himmel, steif wie ein Fahnenmast. Den Jahreswechsel verbrachten meine Eltern im Betrieb meiner Mutter in der Rinderzuchtanlage VEB Frohe Zukunft. Die komplette Belegschaft sang und tanzte im großen Kantinensaal. Sogar Vater legte mit Gipsbein im Krücken eine flotte Sohle aufs Parkett. Mutter wich ihm nicht von der Seite. Um Mitternacht gingen überall die Lichter aus. Das Stromnetz war wegen der anhaltenden Kälte zusammengebrochen. Die feiernden Werktätigen ließen sich davon aber nicht die Laune verderben. Sie strömten ins Freie, um das neue Jahrzehnt mit Knallern und Raketen zu begrüßen. Nur meine Eltern blieben im großen, dunklen Festsaal zurück. 9 Monate später wurde ich geboren. Es gibt noch ein Schwarz-Weiß-Foto von jener Silvesterfeier. Es zeigt tanzende Frauen und Männer mit ulkigen Hüten und Konfetti im Haar. An der Wand hinter ihnen hängt ein Spruchband mit der Aufschrift 20 Jahre DDR, 20 Jahre Besamung. Oh, also ich zittere. Ich bin innerlich aufgeregt, deshalb kann ich das Glas jetzt nicht mehr halten. Ja, ich habe es schon erwähnt, das ist so ein kleines Rotmovie durch meine Kindheit und Jugend. Einige von Ihnen werden sich da wiedererkennen, einige sind vielleicht zu jung und einige sind vielleicht auch schon zu alt und denken, Mensch, das war doch damals ganz anders. Ich habe das aus meiner ganz individuellen Sicht geschrieben. Ein Großteil der Geschichten beginnen in der Gegenwart, gehen dann in die Vergangenheit und kommen dann wieder in die Gegenwart zurück. Weil ich beobachte so immer ganz kleine Dinge, also es sind ganz kleine Geschichten eigentlich. Eine Geschichte heißt Kopfgelenkblockaden, da fahre ich mit der Straßenbahn frühmorgens und sehe, wie lauter junge Leute in der Straßenbahn sitzen und die Köpfe gesenkt halten. Und ich denke dann noch bei mir, schlafen die denn alle am frühen Morgen? Aber nein, sie schlafen sich nicht, sie starren alle auf ihre Handys und posten am frühen Morgen schon das Frühstück oder was auch immer. Und ich bin ja der Meinung, dass wenn das so weitergeht, tatsächlich später alle Kopfgelenkblockaden haben. Und als ich das so sah, musste ich mich an meine eigene Kindheit erinnern. Sie wissen das selbst, die Leute, die von Ihnen in der DDR aufgewachsen ist. Wie haben wir uns damals verabredet? Wir hatten alle auf dem Dachboden eine Friedenstaube. Die haben wir sozusagen gezüchtet, haben dann, wenn wir uns mit unseren Freunden verabreden wollten, kleine Zettelchen unten dran gebunden und haben die dann aus dem Fenster geworfen. Und dann hat man sich 3-4 Tage später verabredet mit seinen Freunden. Also meine Friedenstaube führte ein sehr glückliches Leben auf unserem Dachboden, bis ich eines Tages vergaß, das Fenster zu öffnen. Diese Taube dagegen klatschte und quietschend herunterrutschte. Sie war dann leider tot. Ich habe das dann so gemacht, dass ich mich mit Freunden verabredet habe, indem ich halt quer durch die Stadt gelaufen bin, manchmal 3-4 Kilometer. Das war also damals in der Vergangenheit die typische Verabredungsform. Man hat dann bei Freunden geklingelt, hat gefragt, kommst du runter spielen? Dann haben die Eltern gesagt, nein, der Thorsten wollte doch gerade zu dir. Dann ist man wieder zurückgelaufen, hat gehofft, dass man seinen Freund irgendwo sieht und konnte dann miteinander spielen. Heute geht das alles viel einfacher, dank Facebook, WhatsApp und Tinder. Aber damals war die Art der Verabredung noch etwas anders. Darüber habe ich zum Beispiel geschrieben. Dann ist mir aufgefallen, dass nach der Wende gab es so einen Spruch, woran erkennt man den Ostdeutschen? Und dann hieß es immer an seinem Stoffbeutel. Das fanden die Ostdeutschen alle ziemlich blöd, deshalb haben sie den Spruch kreiert, der Wessi ist schlau und stellt sich dumm, beim Wessi ist es andersrum. Also man hat sich da hin und her sozusagen die Bälle zugespielt. Und mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle älteren Leute in der ehemaligen DDR rehabilitiert sind, weil die deutsche Einheit hat sich auch auf dem Gebiet des Stoffbeutels vollzogen. Heutzutage ist man der Hipster, alle jungen Leute tragen heute Stoffbeutel. Nur die Botschaften unterscheiden sich noch von Region zu Region. In München zum Beispiel steht auf diesen Stoffbeuteln, wenn ich groß bin, werde ich eine Prada-Handtasche. Und der Osten war schon immer ein bisschen härter. Da steht dann zum Beispiel drauf, ich habe einem Hipster ins Bein geschossen, jetzt Hopster. Also über diese kleinen Sachen habe ich geschrieben. Und unter anderem aber auch über Schokoladenpapier. Und die Geschichte würde ich Ihnen ganz gerne mal vorlesen. Die heißt Milka Lila Kuh. Ich muss sie bloß schnell finden, Seite 56. Meine Kinder waren immer so ein bisschen Inspiration für diese Geschichten. Deshalb kommen die jetzt auch in dieser Geschichte vor. Also Milka Lila Kuh. Jedes Mal, wenn meine Kinder eine Tafel Schokolade mit der Milka Lila Kuh aufreißen, denke ich, Junge, du musst mal wieder bügeln. Es ist so ein Reflex, gegen den ich mich nicht wehren kann. Er kommt ganz automatisch, wenn ich das Knistern von Schokoladenpapier höre. Uneingeweihte werden mit meiner Assoziation vermutlich nichts anzufangen wissen. Schließlich ist der Gedankensprung von einer Milka Lila Kuh hin zu einem Bügeleisen äußerst ungewöhnlich. Oder kennen Sie jemanden, der Kühe bügelt? Nein, das habe ich mir gedacht. Deshalb herzlichen Glückwunsch, Sie lernen gerade einen Kuhbügler kennen. Ich war als Kind geradezu versessen darauf, die Milka Lila Kuh zu bügeln. Diese seltene Freizeitbeschäftigung brachte Farbe in mein Leben. Der Sozialismus bestand ja hauptsächlich aus der Einheitsfarbe Grau. Es gab graue Plattenbauten, graue Abgaswolken, graue Landschaften. Das Kontrastprogramm dazu war buntes Schokoladenpapier aus dem Westen. Für mich, der keine Verwandten im Westen hatte, war es aber nicht so einfach, an buntes Schokoladenpapier aus den reich gefüllten Supermarktregalen des Kapitalismus zu kommen. Doch es gab Mittel und Wege. Die Grenze zwischen der DDR und der BRD war in puncto Süßigkeiten durchlässiger, als es heutzutage in den Geschichtsbüchern steht. Viele meiner Schulfreunde hatten Schokolade aus dem Westen in ihrer Schulmappe. Sie ließen mich regelmäßig daran schnuppern. Manchmal gaben sie mir aber auch ein Stück zart schmelzende Schokolade ab, aber nur selten. Häufiger kam es vor, dass sie sich auf ein Tauschgeschäft einließen. Ich gab ihnen zwei Spielzeug-Indianer und bekam dafür die Reste ihrer Westschokolade, die farbenfrohen Verpackungen plus das dazugehörige Silberpapier. Beides war für mich wertvoll. Mein Vater, der zu jener Zeit Etikettiermaschinen für Getränkeflaschen baute, brachte regelmäßig graue Pappeimer von der Arbeit mit nach Hause. Anfangs transportierten wir damit nur Kohlen, mit denen unser Kachelofen beheizt wurde. Später bunkerte ich die Pappeimer für meine Zwecke. Ich war auf die Idee gekommen, die grauen Pappeimer mit buntem Schokoladenpapier des Klassenfeindes zu bekleben, um sie anschließend für 20 DDR-Mark zu verkaufen. Aus dieser Idee entwickelte sich mein Bügelwahn. Ich bügelte die Milka-lila Kuh, den Sarotti-Moor, die Alpina-Berge und vieles mehr. Alles, was aus dem Westen kam und bunt aussah, wurde von mir geplättet. Ich bügelte selbst Bieretiketten der Marken Schultheiß, Feltens, Turn & Taxis und HB Royal. Sobald die Schokoladenpapiere und die Bieretiketten glatt waren, klebte ich sie mit Kittifix auf die grauen Pappeimer. Dann gingen sie in den Privatverkauf. Das Geschäft lief gut. Ich konnte mich vor Anfragen kaum retten und hatte so als Schüler immer reichlich Geld in den Hosentaschen. Das Silberpapier, das ich meinen Schulfreunden abgeknöpft hatte, schenkte ich meiner Oma, die es gut gebrauchen konnte. Sie hatte im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach gelernt, dass man mit Konsumgütern aller Art sparsam umgehen sollte, auch mit Silberpapier. Sie strich es mit den Händen behutsam glatt und legte es in ihren Wäscheschrank. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, holte sie es wieder raus. Dann begann für Oma und mich die sozialistische Lametta-Produktion. Wir schnitten das Silberpapier mit einer Nagelschere in dünne Streifen und sangen dazu Maikäfer flieg oder Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Heute blutet mir das Herz, wenn meine Kinder das schönste Schokoladenpapier zerknüllen und achtlos in den Papierkorb werfen. An manchen Abenden, wenn sie schon tief und fest schlafen, schleiche ich mich in die Küche und hole die Milka-lila Kuh aus dem Abfall. Dann stelle ich im Wohnzimmer ein Bügelbrett auf und bügle bis tief in die Nacht. Dabei gucke ich alte Miss Marple-Filme. Ja, vielen Dank. Ich überlege jetzt, was könnte ich denn noch vorlesen? Vielleicht Bück dich, Genosse, das ist die Titelgeschichte aus diesem Buch. Ich hätte einen anderen Buchtitel wählen sollen. Ich wollte das Buch erst Bückware nennen, weil wenn man früher zu DDR-Zeiten zum Beispiel im Plattenladen anstand, musste man eigentlich die Verkäuferin kennen, um mal so eine schöne Platte aus dem Westen zu kriegen. Die hat sich dann immer gebückt, deshalb hieß das Bückware. Aber es gab noch eine andere Geschichte, deshalb heißt das Buch Bück dich, Genosse, und diese Geschichte würde ich Ihnen ganz gerne vorlesen. Es gibt bloß ein Problem dabei. Heutzutage werden ja viele Bücher über Amazon gekauft. Und da sieht man immer, Leute, die sich dieses Buch gekauft haben, haben sich auch dieses Buch gekauft. Und bei dem Titel Bück dich, Genosse bin ich in einer ganz komischen Sparte gelandet. Ich hatte gehofft, ich lande in der Sparte Humor. Jetzt bin ich in der Sparte Ratgeberliteratur. Und ich sage Ihnen aber nicht, was für ein Ratgeber das ist, den ich dann noch gesehen habe. Also, Bück dich, Genosse. Ich stehe am Hotelfenster der Villa Alice in Thale und schaue zwei Hexen dabei zu, wie sie vor dem Haus über das Kopfsteinpflaster stolpern. Obwohl sie ihre Reisigbesen dabei haben, sind sie nicht mehr fähig, nach Hause zu fliegen. Mit einem Wort, sie sind voll wie die Haubitzen, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sie eine schöne, aber anstrengende Walpurgisnacht hinter sich haben. In der Walpurgisnacht versammeln sich alljährlich tausende verkleidete Frauen auf dem Hexentanzplatz bei Thale, um sich ihren Winterspeck abzuschütteln. Sie führen wilde Tänze auf, springen durch lodernde Maifeuer und trinken kübelweise Maibowle. Wenn der Alkohol seine volle Wirkung entfaltet hat, versucht jede Hexe, sich mit irgendeinem dahergelaufenen Teufel zu paaren. So wollen es die guten alten Sitten. In vorchristlicher Zeit trafen sich die Menschen auf den von Schnee und Eis befreiten Getreidefeldern, um in aller Öffentlichkeit rituelle Liebesakte aufzuführen. Sie wollten so ihre Fruchtbarkeit auf die Ackerböden übertragen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Riten waren riesige Gesteinsbrocken, die Monolithe. Alle verfügbaren Jungfrauen rutschten nackt über diese Steine und wünschten sich einen vorzeigbaren Liebhaber herbei. Deswegen werden Monolithe auch Brautsteine genannt. Das stimmt übrigens wirklich, habe ich mir nicht ausgedacht. Die beiden Hexen vor dem Haus scheinen die alten Traditionen zu mögen. Sie sitzen halb bekleidet auf dem Bordstein und rufen: Teufelchen, wo bist du? Ich habe ein wenig Angst, dass Sie mich am Hotelfenster entdecken und entschließe mich daher, ein gepflegtes Frühstück einzunehmen. Als ich in den dafür vorgesehenen Raum zwischen Hirschgeweinen und Wildschweinköpfen meine erste Tasse Kaffee trinke, kommt mir die Erkenntnis, dass die Walpurgisfeiern einem wichtigen Feiertag den Rang abgelaufen haben. Dem 1. Mai, dem internationalen Kampf- und Trinktag der Arbeiterklasse. Als die DDR noch auf der Weltlandkarte existierte, war der 1. Mai ein ganz besonderer Feiertag, der in meiner Heimatstadt Burg jedes Mal nach einem festgelegten Muster begangen wurde. Zunächst schmückten alle Kinder ihre Fahrräder mit frischen Birkengrün und roten Nelken, während die Erwachsenen in ihre Betriebe fuhren und sich in Marschformation aufstellten. Zeitgleich kletterten die führenden Genossen der SED am Hermann-Mathern-Platz auf eine hohe Tribüne und legten dort ihren rechten Arm in eine automatische Winkvorrichtung, die von fleißigen Werktätigen aus biegsamen Weidenhölzern zusammengezimmert worden war. Die Winkvorrichtung war so konstruiert worden, dass die Genossen, sie waren allesamt schon etwas älter, den vielen Teilnehmern der großen Mai-Demonstration stundenlang zuwinken konnten, ohne irgendwelche Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Wenn wir Kinder mit den Erwachsenen an der Tribüne vorbeiliefen, winkten uns die Genossen mechanisch, aber freundlich zu, während wir mit unseren Fähnchen, die offiziell Winkelemente hießen, freundlich zurückwinkten. Wir schwenkten entweder blau-weiße Fähnchen mit der weißen Friedenstaube oder schwarz-rot-gelbe Fähnchen mit den drei wichtigsten Symbolen der DDR, Hammer, Zirkel, Ehrenkranz. Zu den Ritualen des Festumzugs gehörte auch das Zeigen von Transparenten. Während sich die Betriebskampfgruppen bei ihren Vorgesetzten mit dem Slogan »Von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen« beliebt machten, spornten sich die Bauarbeiter unserer Stadt mit dem Spruch »Bauarbeiter baut schneller, besser und billiger« zu weiteren Höchstleistungen an. Die LPG-Feldarbeiter gaben hingegen die Parole aus »Jede Rübe ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Sozialismus« und die Jugendlichen der FDJ zeigten auf ihren Transparenten den Reim »FDJler in den Wald macht den Burkenkäfer kalt«. Unter den Demonstranten befanden sich auch immer einige Anhänger der FKK-Bewegung der DDR. Ihre Losung lautete, nur ein nackter Sozialist ist ein guter Sozialist. Ich selbst musste im Kunstunterricht auch einmal ein Transparent gestalten. Meine Mutter gab mir dafür extra ein blütenweißes Bettlaken mit in die Schule. Ich bespritzte es mit meinen Schulmalfarben, also mit roten, gelben, grünen und braunen Punkten. Anschließend tunkte ich einen Pinsel in das schwarze Farbtöpfchen und schrieb die Parole »Lieber geile Punkerfeten als US-Atomraketen« auf das Laken. Meine Kunstlehrerin lobte meine Kreativität, wollte aber nicht, dass ich das Transparent auf der Mai-Demonstration zeigte. Ich nahm es mit nach Hause und hängte es in meinem Kinderzimmer auf, wo es bis zum Ende des Kalten Krieges die Raufasertapete über meinem Bett schmückte. Während wir Kinder von unseren Lehrern höchstens ein Bienchen in unser Hausaufgabenheft gestempelt bekamen, wenn wir freiwillig an der Mai-Demonstration teilnahmen, erhielten unsere Eltern von ihren Betriebsleitern jedes Jahr 5 Mark Marschiergeld. Damit sicherten sich die Genossen der SED eine rege Teilnahme an den Feierlichkeiten anlässlich des Internationalen Kampftages der Werktätigen für Frieden und Sozialismus. An diesem besonderen Tag durften sich alle DDR-Bürger nach dem alten Arbeitergesetz schon ab 12 Uhr besaufen, wenn der Festumzug offiziell für beendet erklärt worden war. Diesem Moment fieberten die Arbeiter und Bauern in Burg jedes Mal entgegen, denn sie hatten die durstigsten Kehlen im ganzen Land. Auch die führenden Funktionäre unserer Stadt befreiten sich eilig von ihrer Winkmaschine und kletterten die Tribüne herunter, um das erste Bier, den ersten Wodka oder den ersten Schluck Rosenthaler Kadaka zu trinken. Spätestens um 13 Uhr, wenn die Sonne am höchsten stand, war die ganze Stadt betrunken. Selbst Babys, die zu viel vom Atem ihrer Eltern abbekommen hatten, lallten um diese Uhrzeit bereits in ihren Kinderwagen. Der 1. Mai steuerte nun unweigerlich seinem Höhepunkt entgegen, dem Bockspringen. Jede Frau in Burg musste sich bei diesem Spiel auf dem Festplatz im Flickschuhpark einen Mann suchen, der Mitglied der SED war. Die Genossen waren zumeist bekannt, weswegen die Suche nach einem geeigneten Bock nie lange dauerte. Wenn die Frauen ihren Bock gefunden hatten, riefen sie, bück dich, Genosse. Dann nahmen sie Anlauf und sprangen, sofern sie dazu noch in der Lage waren, über ihren Bock hinweg. Sieger nach Punkten wurde die Frau mit den meisten unfallfreien Bocksprüngen. Manchmal nahmen an dem Wettbewerb auch Frauen teil, die die DDR für einen Unrechtsstaat hielten. Sie waren Oppositionelle, gaben sich aber nicht als solche zu erkennen. Uneingeweihten fiel nur auf, dass ihre sportlichen Qualitäten miserabel waren. Sie schafften es nie, über einen Bock zu hüpfen, sondern sprangen den Genossen immer kraftvoll auf den Rücken oder traten ihnen in den Hintern. Ich habe so manchen Genossen vor Schmerzen zusammenbrechen sehen. Wie so viele andere Feste des Sozialismus ist auch der Kampf- und Trinktag der Arbeiterklasse inzwischen nahezu in Vergessenheit geraten. Es gibt zwar noch einige bockwurstgeschwängerte Gewerkschafter, die so tun, als würden sie am 1. Mai für die Rechte der arbeitenden Bevölkerung eintreten, doch die Straßen bleiben heute menschenleer, weil die als Hexen und Teufel verkleideten Arbeiter in ihren Betten liegen und ihren Rausch ausschlafen. Zwei Dinge werden mir vom 1. Mai in der DDR stets in Erinnerung bleiben. Der entsetzliche Weingeschmack des Rosenthaler Kadakers, den wir als Schüler an diesem Tag immer getrunken haben, und der Ruf der Frauen, bück dich, Genosse. Ich hoffe, ich habe noch eine Geschichte. 7 Minuten schaffe ich noch. Eine Geschichte, 7 Minuten, dann lese ich Ihnen noch eine Tiergeschichte vor. Haben Sie Kinder? Hat jemand Kinder von Ihnen? Also falls Sie Kinder haben oder Kinder bekommen, dann kommt irgendwann die unweigerliche Frage, ob man denn nicht ein Haustier bekommen könne. Ich habe das mit meinen Kindern durch und ich kenne das aus meiner Kindheit. Kinder haben ja so ein Kümmergehen, die kümmern sich ein paar Minuten darum und dann bleibt die ganze Arbeit an den Eltern hängen. Ich habe also gesagt, es gibt kein Haustier. Da hat meine Tochter gesagt, dann will ich ein Handy. Dann habe ich gesagt, na du gut, dann bekommst du doch 2 Wellensittiche. Jetzt hat sie 2 Wellensittiche und ein Handy. Und ich habe darüber eine Geschichte geschrieben, also über Haustiere halt, weil ich habe neulich in einer Fachzeitschrift für Psychologie gelesen, dass Haustiere die soziale Kompetenz von Kindern fördern. Und ich würde Ihnen ganz gerne erzählen, warum ich dieser wissenschaftlichen Erkenntnis keinen Glauben schenken kann. Meine Schwester und ich wuchsen mit Felix, dem Kater, Mäcki, dem Wellensittich, Franz, dem Goldfisch und Bonnie M., dem Kaninchen, auf, wobei aufgewachsen das falsche Wort ist, da alle unsere Haustiere vor ihrer Zeit von uns gingen. Zuerst erwischte es Felix. Der einäugige Kater war wegen eines ausgeprägten Sexualtriebs ständig auf Achse. Eines Tages stellte sich ihm während der Brautschau ein Schäferhund aus der Nachbarschaft in den Weg. Der Kater fuhr seine Krallen aus und verpasste dem Hund einen kräftigen Nasenstüber, um gleich darauf Reißaus zu nehmen. Genau zu diesem Zeitpunkt bog Onkel Herbert mit seinem Toiletten-W50 in unsere Straße ein. Es kam öfter vor, dass er uns nach Feierabend besuchte, um mit meinem Vater, dem Bohrwerksdreher, ein Bierchen zu zischen. Onkel Herbert war im volkseigenen Fäkaliengeschäft tätig. Er musste die Scheiße anderer Leute aus den Klärgruben unserer Stadt abpumpen. Deshalb nannten wir Kinder sein LKW Toiletten-W50. Als Felix über die Straße vor unserem Haus wetzte, konnte Onkel Herbert zwar noch eine Notbremsung einleiten, aber der schwarze Kater kam trotzdem unter die Räder und verstarb noch am Unfallort. Onkel Herbert holte daraufhin einen großen Schlauch von seinem LKW und saugte Felix von der Straße direkt in den Katzenhimmel. Wir Kinder mussten alles mit ansehen. Meine Schwester fing augenblicklich an zu weinen, während mir nur ein leises Amen über die Lippen kam. Ich meine, Tod war Tod, da brachte das ganze Emo-Gedöns ja eh nichts. Als jedoch Mäcki der Wellensittich das Zeitliche segnete, musste auch ich eine Träne abdrücken. Der muntere grüne Piepmatz wohnte in unserer Küche in einem Vogelbauer direkt neben der Spüle. Die Gittertür seines Käfigs stand tagsüber immer offen und so flatterte Mäcki andauernd in der Küche herum. Meine Schwester hatte dem Wellensittich das Sprechen beigebracht. Ständig rief er, gib Küsschen, gib Küsschen. Seine Lieblingsbeschäftigung aber war der Po-Wuschler. Dabei zerwühlte er einem von uns die Haare mit seinem Hinterteil und krächzte, hast du kalte Beinchen? Mäcki führte ein glückliches Leben in unserer Küche, bis meine Mutter eines Tages die Tiefkühltruhe öffnete und der Wellensittich in einem unbeobachteten Moment hineinschlüpfte. Mutter schloss den Deckel wieder und ging einkaufen. Nun saß Mäcki in der Falle. Ich vermute ja, dass er in seiner Not immer wieder »Ich habe kalte Beinchen« gerufen hat, aber leider hörte niemand seinen Hilferuf. So starb Mäcki inmitten gefrosteter Entenkeulen den Kältetod. Meine Schwester und ich begruben ihn unter einer Nordmanntanne. Beim Ableben von Karl dem Goldfisch war dann Hitze mit im Spiel. Sein Aquarium stand auf einem Kachelofen, was aus Sicht eines professionellen Zierfischhalters unverantwortlich sein muss. Aber als ich das Aquarium im Sommer auf den Ofen gestellt hatte, hatte ich nicht daran gedacht, dass es auch Jahreszeiten gibt, in denen Kachelöfen eine bullige Wärme abgeben. An einem kalten Winterabend kam meine Mutter auf die Idee, meine Kastaniensammlung zu verbrennen und schüttelte einen ganzen Pappeimer voller Kastanien in den Ofen. Das lautstarke Platzen der Herbstfrüchte muss Karl den Goldfisch so sehr erschreckt haben, dass er in hohem Bogen aus dem Aquarium sprang. Wir fanden ihn später ausgetrocknet auf dem glühend heißen Kachelofen und konnten nichts mehr für ihn tun, außer uns würdig von ihm mit einer Feuerbestattung zu verabschieden. So mussten meine Schwester und ich schon in jungen Jahren schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Das führte dazu, dass ich eines Tages Amok lief. Ich schnappte mir den Knicker meines Vaters und schoss in unserer Siedlung fleißig Spatzen von den Dächern. Außerdem steckte ich Fröschen Strohhalme in den Hintern und pustete sie so lange auf, bis sie platzten. Diese sadistische Phase hielt aber nicht lange an. Ich vermute im Nachhinein, dass es sich dabei um eine besondere Form der Trauerarbeit handelte, die mir über den Verlust meiner geliebten Haustiere hinweghelfen sollte. Meine Schwester fand einen anderen Weg, mit dem Tod unserer Haustiere fertig zu werden. Sie wünschte sich von meinen Eltern ein neues Haustier, ein flauschiges Kaninchen, das er diesmal ganz alleine gehören sollte. Vater meinte, das sei ein erfüllbarer Wunsch und zimmerte in seinem Werkzeugschuppen aus alten Holzbrettern einen Kaninchenstall. Als er damit fertig war, kaufte er von seinem Arbeitskollegen einen blauen Wiener. Meine Schwester taufte das Kaninchen auf den Namen Bonnie, denn der blaue Wiener...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.